WDR 3 Podcast. Forum.
Das Forum auf WDR 3 kommt aus dem GOP Varieté Theater in Essen im Rahmen des Forum d'Avignon Ruhr. Im Rahmen des Kreativitätskongresses lautet unser Thema Innovation und Leidenschaft. Wir wollen über die Vielfalt der Leidenschaft sprechen. Und Gäste, dies sind zu tun, Frau Dr. Joanna Breidenbach. Sie ist Gründerin der Spendenplattform Better Place. Bei uns ist Davide Martello. Er ist Straßenmusiker und Pianist. Viel herumgekommen. Wir werden ihn gleich auch befragen, was für ihn Leidenschaft bedeutet. Bei uns ist Professor Lutz Engelke. Er führt Triad, eine Berliner Kommunikationsagentur, die jetzt schon auf 180 Mitarbeiter angewachsen ist, organisiert Ausstellungen, große von der Expo in Hannover 2000 für Planet M über Urban Planets, Stadtkongresse. Das DFB-Museum wird er in Dortmund 2015, wenn es pünktlich geht, eröffnen. Bei uns ist Dr. Hans-Dieter Reckhaus, er ist Unternehmer, er beschäftigt etwa 50 Leute, ist im Bereich der Biozide tätig, das heißt der Schädlingsbekämpfung. Aber er macht was ganz Verrücktes, er hat nämlich der Schädlingsbekämpfung den Kampf angesagt und will Fliegen retten. Als ich davon zuerst hörte, dachte ich, Sie haben mir hier einen Fluxuskünstler eingeladen oder einen Scharlatan, aber er ist wirklich Unternehmer aus Bielefeld. Fliegen retten im Deppendorf klingt verrückt, Sie werden gleich hören, was es damit auf sich hat. Wir sind glücklich, Christian Höppner bei uns zu haben. Er ist Präsident des Deutschen Musikrats. Er ist darüber hinaus Präsident auch des Deutschen Kulturrats seit neuestem und hat als Dirigent gearbeitet und ist, glaube ich, Cellist auch. Richtig? Gut, das erinnere ich. Durch die Sendung führt Michael Köhler. Frau Breidenbach, Leidenschaft, Passion kann ja viel sein. Passionata ist eine Unterwäschelinie in Kaufhäusern. Passionata ist aber auch eine berühmte Klaviersonate von Beethoven. Nummer 23, Opus 57. Tolles Ding. Wenn alles heute Leidenschaft ist, und zwar man Leidenschaft hat, wenn man in den Gürzenich geht, Gürzenich Orchester, Leidenschaft live, selbst Deutsche Bahn fahren ist Leidenschaft, wussten Sie das? Auf meinem Bahn-Bonusheft steht drauf, glühende Sammelleidenschaft, neue Saison-Highlights. Wenn alles Leidenschaft ist, Speiseeis und Automobile, was bleibt dann noch übrig? Was heißt Leidenschaft für Sie? Sie haben eine Spendenplattform organisiert, was ist das? Klären Sie uns mal auf, dass wir so einen ersten Durchgang haben.
Also betterplace.org ist bislang jetzt Deutschlands größte Spendenplattform. Wir haben vor 7 Jahren uns in Berlin gegründet, eigentlich weil wir die Missstände in der Hilfsindustrie angehen wollten, weil wir gesehen haben, dass ganz viel Entwicklungshilfe fließt, dass auch viele Menschen spenden, aber Menschen spenden auch immer nur an die üblichen verdächtigen Organisationen. Wir wollten einfach das Internet nutzen dafür, um das zu verändern. Und der Arbeitstitel war so ein bisschen so das eBay für Hilfe. Ich bin eigentlich Ethnologin und habe mit meiner Familie vor 8 Jahren eine Weltreise gemacht, 5 Monate. Und da haben wir ganz viele tolle kleine Projekte entdeckt, wo wir gedacht haben, genau diese Projekte bräuchten eigentlich Unterstützung. Die sind lokal, da wissen die Leute vor Ort genau, was sie machen. Das sind nicht so die großen Entwicklungshilfeorganisationen, die reinfliegen, da was machen, dann wieder rausgehen. Und dann haben wir einfach angefangen, auf dieser Idee aufbauend, mein Mann und ich erstmal mit einem kleinen Team in Berlin das aufzubauen. Und mittlerweile haben wir dann viele andere Mitmacher gewonnen. Sehr viel inspiriert dadurch, dass wir einfach für die Idee gebrannt haben. Und dann, jetzt mittlerweile sind wir auch 40 Mitarbeiter und expandieren, ja, sind aber immer noch jeden Tag wirklich, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht so viel über Leidenschaft reden, aber wir sind nach wie vor, also ich stehe jeden Morgen sehr gerne auf und freue mich auf das, was kommt.
Denn Leidenschaft ist, glaube ich, bei einem Businessplan einer Bank keine Kategorie. Ne? Also Sie müssen schon innerlich brennen, auch dann, wenn es mal eng und knapp wird. Also seien wir mal ehrlich, Sie müssen sich auch Gedanken machen, wie Sie Ihre 40 Leute füttern. Ne?
Ah ja, total. Also ich meine, ich verbringe wahrscheinlich 70% meiner Zeit damit, dass ich irgendwie mir nicht nur überlege, eigentlich, ich schreibe auch, ich mache Trendforschung, ich mache ganz viel auch inhaltlich, weil das eigentlich das ist, was ich machen möchte. Aber klar haben wir einfach den massiven Druck, dass wir uns finanzieren. Wir sind auch angetreten, uns nicht selbst von Spenden zu finanzieren, sondern so unter diesem Begriff des Social Business, Social Entrepreneurship, einfach ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir in der ersten Runde wirklich mit unserer Begeisterung für das Thema Menschen gewonnen haben, die gesagt haben, das finden wir toll, wir möchten in euch investieren. Und dann haben wir versucht, Unternehmen dafür zu gewinnen. Die sind auch dann eingestiegen. Wir finanzieren uns darüber, dass wir CSR-Beratung eigentlich machen. Und Unternehmen, die Plattform Better Place ermöglichen.
Corporate Social Responsibility.
Genau, genau. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir in den eher herkömmlichen Finanzierungswegen wenn wir zum Beispiel zu einer Stiftung gegangen sind in Deutschland, dann haben die gesagt, das Internet, wir warten erstmal, ob das wirklich ein längerfristiges Phänomen ist. Also wir haben bei Stiftungen überhaupt keinen Erfolg gehabt, in die Finanzierung reinzugehen. Wir haben auch öffentliche Gelder nie angegangen, weil wir immer gedacht haben, das ist eine viel zu große Hürde, da kommen wir nicht hin. Und wir wollten eher die schnellen Wege.
Davide, du bist Straßenmusiker, du bist ein schwäbischer Sizilianer, ne? Kommst aus Konstanz vom Bodensee, richtig?
Ich bin aus Konstanz, ja.
Ja. Aber im letzten Jahr, vielleicht erinnern Sie sich, groß durch die Zeitungen gegangen, weil er hatte eine verrückte Idee gehabt. Sie waren gerade in, ich glaube, Bulgarien, als Sie sich entschlossen haben, auf den Taksimplatz zu fahren. Wo waren Sie, als Sie sich entschlossen haben, nach Istanbul zu fahren? Und warum haben Sie das getan?
Ich war bei meiner Balkantournee mit meinem Flügel unterwegs. Und da war ich zu dem Zeitpunkt, als es angefangen hat, war ich in Bulgarien, in Sofia. Und ich habe das Ganze im Fernseher auch miterlebt, wie das da zustatten, also wie das alles passiert ist. Und dann habe ich einfach ganz logisch gedacht, ich habe diesen Platz gesehen, das war ja alles im Livestream-Übertragung, und habe hin und wieder eben gesehen, wie die Menschen sich versammelt haben, wieder weggegangen sind, als diese Wasserwerfer kamen und Gas, Tränengas kam. Und dann habe ich mir einfach logisch nachgedacht, und ich habe mir einfach vorgestellt, visuell vorgestellt, was passiert eigentlich, wenn jetzt einfach ein Flügel da mitten im Platz steht und Musik macht.
Und dann haben Sie Klavier gespielt. Wurde das begeistert angenommen? Sind Sie angefeindet worden? Wie war die Situation?
Also am Anfang, ich habe gemerkt, wie die Polizisten in so einem Schockzustand waren. Sie wussten nicht, wie sie mit dieser Situation jetzt, was sie machen sollen. Sie haben auf Anordnung von oben gewartet, und das oben war auch erstmal auf Eis gelegt. Und ich habe es gemerkt. Die Menschen waren sehr begeistert und sie waren alle gechillt und alle
easy. War das schwierig, ins Land zu kommen? Ich meine, sie ziehen da nicht einen Flügel hinter sich her, wie die Tigerente. Das Ding ist groß und sie kommen an der Grenze und dann sagen sie, was will der Kerl hier?
Also ich habe zum ersten Mal mir vorher überlegt, also es war mir auf jeden Fall, ich hatte vor, nach in der Türkei einzufahren, aber es war nicht so gezielt. Ich wollte einfach nur den Balkan-Tour machen und eventuell die Türkei bereisen, aber es war nicht fest. Und dann hatte ich mir auf diesem Hintergrund, darauf habe ich mir so ein Kani ATA machen lassen, das heißt so ein Passierschein mit verschiedenen Blättern, wo die Zöllner eben alles abstempeln. Und das ist einfach eine Bestätigung, dass der Flügel mir gehört, dass ich es halt nicht weiterverkaufe in dem Land, wo ich dann bin. Dieses Kani ATA hat mich dann den Freitritt verschaffen, durch in Istanbul reinzukommen, weil in der Türkei, gerade in dieser Grenze Europa, Asien, da sind sie ziemlich streng an der Grenze, was rein und rauskommt. Eigentlich ganz easy. Ich bin an so einer X, also so eine Box, so eine Ray-Box reingekommen, und die haben alles wirklich kontrolliert, was alles im Auto und was alles im Hänger drin ist. Aber es war problemlos eigentlich.
Leidenschaft hat seine Grenzen, wenn sie an Grenzen kommt. Offenbar, Lutz Engelke, Sie arbeiten grenzüberschreitend, sowohl also im wörtlichen Sinne, also in Singapur, Asien und so weiter, aber auch was Ihre Leute angeht. Sie beschäftigen alles Mögliche, Ethnologen, Designer, Kulturwissenschaftler, quer durch den Garten. Was ist Leidenschaft für Sie? Ist das ein moderner Treibstoff? Wie würden Sie es beschreiben?
Also alles Mögliche beschäftige ich nicht, sondern Menschen. Und das ist schon mal wichtig. Ich will aber vorneweg Folgendes sagen. Ich habe Dieter Gorni noch nie so brennen gesehen wie gerade. Das war für mich sehr beruhigend. Sagen. Also diese Art von Leidenschaft in dem hohen Alter ist wirklich beruhigend für mich. Der ist gerade nicht da.
Also das klärt ja gleich über den Lian. Achso.
Es sollte beruhigend sein, also dass man eben auch mit einer gewissen Grunderfahrung noch brennen kann. Das finde ich ganz fantastisch. Nee, ich beschäftige Menschen, und zwar aus mehr als 25 verschiedenen Berufen. Also es sind Architekten, Designer, es sind Kunstwissenschaftler, es sind Ingenieure, sogar Ingenieure. Es sind Soziologen und Künstler, es sind Filmemacher, Regisseure etc. Und wir alle zusammen versuchen, Dinge zu denken und zu machen. Also sind wir ein Think Tank und ein Do Tank. Insofern, Kommunikationsagentur ist falsch. Wir sind im Prinzip wir sind ein arbeitender und lebender Zustand, um es mal so auszudrücken. Die Menschen, ich suche die nicht, die kommen einfach, weil wir Ideen produzieren. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um Leidenschaft geht. Also Menschen ohne Ideen neigen vielleicht zu anderen Leidenschaften. Aber wenn man aber Ideen hat, dann wollen die eine Form bekommen, dann wollen die ein Gesicht bekommen, dann wollen die eine Struktur bekommen, wie Better Place oder andere Dinge. Und daran zu arbeiten, also ein Format zu kreieren, eine Form, eine Skulptur, ein Haus, eine Architektur, eine Dramaturgie, eine Narration, das sind Dinge, die mich wirklich in glühen lassen. Oder eine Musik. Ich spiele Schlagzeug und Klavier, also insofern, ja.
Das ist, glaube ich, ein wichtiges Stichwort. Also es braucht eine Form, es muss formatiert werden. Denn bei aller Begeisterung über das Thema, ich glaube, Rebellen nehmen auch für sich in Anspruch, leidenschaftlich zu sein. Partisanen, Dissidenten und so, ja, tun das auch. Aber wir kommen gleich noch auf die Abgründe auch der Leidenschaft. Ich hoffe, Sie sind alle so gespannt und neugierig wie ich. Dieter Reckhaus, Sie sind eigentlich das, was Herr Brüderle hätte gesagt, deutscher Mittelstand. Ja? Sie beschäftigen eine ganze Menge von Menschen im Bereich Biozide und haben vor anderthalb Jahren in Zusammenarbeit mit Künstlern ein verrücktes Projekt auf die Beine gestellt. Das ist wirklich wahr. Insekten retten. Eigentlich stellt er Insektenbekämpfungsmittel her für Inhouse, so Schädlingsbekämpfung. Und irgendwann haben Sie gesagt, ich drehe den Spieß jetzt mal rum, weil Künstler Sie auf eine Spur gebracht haben. Klären Sie uns auf, was ist das?
Insektrespekt ist das erste Gütesiegel weltweit für eine ökoneutrale Insektenbekämpfung. Kurz gefasst, wir haben uns damit beschäftigt, welche ökologischen Schäden Biozide verursachen. Und für diese Schäden bringen wir eine Kompensation mit insektenfreundlichen Biotopen. Wir beschäftigen uns jetzt damit, dass wir Grünflächen anlegen, die für Insekten besonders attraktiv sind.
Sie schmunzeln, das habe ich auch am Anfang gedacht. Wer meint das ernst? Also Ausgleichsflächen, ne?
Ausgleichsflächen, ja, das ist so ähnlich wie CO2-frei fliegen, wenn Sie jetzt demnächst von uns ein Produkt kaufen.
Aber keine Mücken, oder?
Auch Mücken, auch Schaben, alles.
Wer hier im Donaudelta war, hasst diese Viecher, ne?
Also wenn Sie von uns ein Produkt kaufen, stehe ich persönlich dafür gerade, dass im Vorfeld bereits eine ökologische Kompensation erfolgt wurde.
Jetzt haben Sie das gemacht, nicht weil Sie eine verrückte Marketingidee hatten oder irgendeinen Preis wollten, sondern weil Sie Künstler auf die Spur gesetzt haben, habe ich eben gesagt. Wie ist das vor sich gegangen?
Ja, also meine ersten Beweggründe, die waren einfach und rational. Ich hatte eine besondere Produktidee für eine Fliegenfalle. Und weil wir nun KMU sind und nicht Konzern, wir aber gegen Konzerne kämpfen, habe ich nicht die Werbebudgets für konventionelle Werbung. Ich bin sehr kunstaffin, ich arbeite seit Jahren mit der Kunst zusammen. Und dann kam mir die Idee, dass ich zwei Aktionskünstler, und zwar Frank und Patrick Ricklin aus St. Gallen, vom Atelier für Sonderaufgaben, angefragt habe für eine Aktionskunst für meine Fliegenfalle. Ich dachte, wenn die irgendwie eine tolle Aktion haben im öffentlichen Raum, ja, dann wird ja meine Fliegenfalle, dann werden wir bekannt. Ja, wir haben ein Honorar vereinbart, wir haben auch vereinbart, das ist selbstverständlich klar, wenn man mit Künstlern arbeitet, dass sie mir präsentieren können, was sie wollen. Ja, und nach 2 Monaten kamen wir wieder zusammen. Und das Erste, was Sie gesagt haben, Herr Reckhaus, Ihre Produkte sind nur schlecht. Und wir als seriöse Künstler stellen uns nicht hinter solche Produkte. Wir können es nicht unterstützen, dass Sie mehr Produkte verkaufen. Herr Reckhaus, es tut uns leid. Wir haben keine Idee für Sie. Ja, das war meine erste schlechte Nachricht. Die zweite war vielleicht nicht schlecht, aber sicherlich sehr interessant. Haben Sie gesagt, okay, und wenn Sie eine Aktion haben wollen, dann würden wir Ihnen empfehlen, Sie als Insektenzerstörer, Sie als Insektentöter, Sie drehen für einmal die Welt um und retten Insekten. Und weil es um eine Fliegenfalle ging, natürlich fliegen. Das heißt, die Idee ist, wir gehen in ein Dorf, ich mit den Künstlern zusammen, und versuchen ein Dorf, ein ganzes Dorf in Bielefeld dafür zu begeistern, mit uns Fliegen zu retten. Aber Herr Reckhaus, das können Sie natürlich nicht machen, weil das ist ein bisschen verrückt, das können Sie sich in Ihrer Branche gar nicht erlauben. Damit war das Thema erstmal erledigt. Mich hat das allerdings überhaupt nicht mehr losgelassen, ich konnte nicht mehr schlafen, und 2 Tage später habe ich Sie angerufen und habe, obwohl ich nicht mit Ihnen über Kosten oder über ein Timing oder Ähnliches gesprochen habe, habe ich gesagt, wir realisieren. Wir retten mit einem Dorf Fliegen. Denn warum soll man nicht Fliegen retten? Es ist doch nur sympathisch.
Und jetzt kommt Erika ins Leben, ins Rennen. Wer ist Erika?
Ja, nun versuchen Sie mal ein Dorf in Westfalen für eine solche Idee zu gewinnen. Und
ist Karneval also, schon schwierig.
Also praktisch alle denken, das ist jetzt der Unternehmer, der mit viel Geld in ein Dorf gefahren ist, gesagt hat, er kommt alle auf die Festwiese, es gibt Freibier, es gibt ein großes Unterhaltungsprogramm. Ihr müsst alle kommen, damit ich Bilder habe, und dann ist die Sache erledigt. Ja, aber nicht, wenn Sie mit seriösen Künstlern zusammenarbeiten. Denen ging es wirklich um Kunst. Und Kunst muss hier ohne Geld auskommen. Das heißt, diese Aktion in Deppendorf, in diesem Dorf bei Bielefeld, hat mich praktisch gar kein Geld gekostet. Also ich habe die Band bezahlt, die kenne ich aber aus alten Tagen, die hat fast gar nichts gekostet. Wir zu dritt sind losgefahren und haben wir konnten ja auch nicht sagen, welches Dorf. Also wir haben uns mehrere Dörfer angeschaut, haben mit den Leuten auf der Straße gesprochen. Ich gebe gerne zu, dass die ersten 4 Dörfer ein ganz schöner Reinfall waren. denn die schauten uns natürlich komisch an, ich im dunklen Anzug, die beiden Künstler sehen ganz anders aus als ich. Aber dann bei einem Dorf klappte es. Und dann haben wir das Dorf, das hat 1000 Einwohner, haben wir 800 Menschen hinter uns gebracht. Also 100 sicherlich völlig gegen uns, aber 800 waren für uns. Und wir wollten natürlich eine Attraktivität schaffen, eine Attraktion schaffen. Und wir wollten vor allem diese Konfrontation Insekten und Gesellschaft, die wollten wir wirklich für einmal lebendig werden lassen und haben gesagt, bei diesem Retten geht es eben nicht um uns Menschen, sondern es geht um die Insekten. Und deswegen werden wir ein Insekt, eine Fliege, weil es ging ja um eine Fliegenfalle, eine Fliege werden wir mal richtig verwöhnen. Und wie verwöhnt man eine Fliege?
Indem man einen Garten kackt, oder?
Wenn sie in ein 5-Sterne-Hotel geht und dort 3 Tage Wellnessurlaub macht. Und die fliegt natürlich dort auch hin, also nicht in Wellnesshotel in Bielefeld, das ist ja langweilig, sie kennt ja Bielefeld als Fliege schon. Deswegen haben wir sie mit dem Hubschrauber und mit einer Lufthansa-Linienmaschine von Paderborn nach München gebracht und in das feine Schloss Elmau, in dieses 5-Sterne-Wellnesshotel gebracht. Zusammen mit den 2 Fliegenrettern, die wurden dann gelost. Und diese Fliege, die heißt Erika. Und Erika ist nun wirklich die bekannteste Fliege der Welt, das kann ich Ihnen sagen.
Also ich weiß gar nicht, warum Sie nicht auf der Documenta waren. Also da hätten Sie eigentlich ganz gut hingepasst. Eine Zweitkarriere als Luxuskünstler wäre allemal drin. Lieber Christian Hörmer, vielen Dank für Ihre Geduld bis hierhin, aber das musste jetzt in der Ausführlichkeit sein. Wir hatten
diese Geschichte kann man auch kürzer gar nicht erzählen. Das war die kürzeste Fassung, die ich bis jetzt erzählt habe.
Am Ende der Liebesoper Tristan und Isolde von Richard Wagner heißt es Ertrinken, Versinken, höchste Lust unbewusst. Und Isolde stirbt dann. Und wenn man auf Italienisch nachguckt, dann steht da Estrema Estasi. Soll heißen, Leidenschaft kann auch tödlich enden. Ne? In welchem Spannungsfeld ist für Sie Leidenschaft? Also üben, weiß ich von meinem großen Sohn, also Blasinstrument ist immer so eine Sache, lernt man die Nachbarn schnell kennen, Streichinstrument ist quälend. Was heißt Leidenschaft für einen Musiker?
Also erstmal ganz aktuell merke ich, dass ich eine Leidenschaft für Erika anfange zu entwickeln. Ich bin neugierig, sie kennenzulernen.
Die lebt nicht mehr, das ist ja das Dramatische.
Doch, Erika so. Ist natürlich ausgestopft und
na, immerhin.
Es ist, glaube ich, auch die bestpräparierte Fliege der Welt. Sie ist ausgestellt zurzeit in St. Gallen in einem kleinen Kunstmuseum.
Okay. Also Erik, Leidenschaft hat für mich immer erstmal mit Musik zu tun. Das ist meine Quelle, mein Einfallstor. Ich bin ja Cellist und hatte das Riesenglück, Vorbilder zu haben, die sehr leidenschaftlich waren. Wenn meine Cellolehrerin mir das Cello aus der Hand gerissen hatte und hat gesagt, das musst du so machen, dann ist das zwar eigentlich unpädagogisch, aber es hat mich total fasziniert, hat mich in ein Reich entführt, was ich vorher so noch nicht kannte. Und Leidenschaft hat, und das ist ein bisschen entgegen des langläufigen Bildes von sogenannten Kulturfunktionären, hat für mich auch mit zivilgesellschaftlichem Engagement, mit dem Streit, mit dem Diskutieren zu tun. Und das ist das, was mich heute auch ärgert, dass oft Kulturfunktionäre eben als was Verstaubtes von gestern dargestellt werden, also die Arbeit der Funktionäre, wobei ich den Begriff gar nicht auf mich anwende. Da muss ich mal klar machen, das sind demokratisch legitimierte Menschen, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen und bereit sind zu streiten um den besten Weg. Und um welchen Weg geht es? Das, was Dieter Gorni vorhin gesagt hat, die Lust und die Neugier auf das Unbekannte, auf das andere zu wecken. Das sehe ich als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe an, dass wir diese natürliche Gabe, die jedes Baby mit der Geburt erstmal mitbringt, nämlich die Neugierde auf das andere, auf das Unbekannte oder auf den oder die andere, diese Neugierde tatsächlich nicht nur am Leben zu halten, sondern zu befeuern und zu fördern. Und das geht einfach nur mit Leidenschaft und mit der eigenen Erfahrung, wo ist eigentlich meine Quelle für die Leidenschaft? Das gibt ganz unterschiedliche Felder. Für mich ist es sowohl Johann Sebastian Bach eine Solosuite einzusteigen, genauso wie, ich bin ja noch Gastdirigent in Brasilien, auf dem Reggae-Festival tanzend einzusteigen. Das würde ich Ihnen nicht zumuten wollen, sich anzugucken, aber für mich ist es schön und hat auch etwas mit Leidenschaft zu tun.
Dieter Gorni hat eben von Rahmenbedingungen gesprochen. Ich gehe jetzt mal die Hühnerleiter wieder rückwärts. Wir wollen nicht vergessen, dass wir auch in einem kulturpolitischen Zusammenhang hier denken. Leidenschaft ist schön und gut, aber es braucht auch so Dinge wie Künstlersozialkasse, es braucht nicht nur Zeitverträge für Musiklehrer, die mal stundenweise beschäftigt werden und sowas. Sie sind auch Kulturpolitiker. Was wären solche glücklichen Rahmenbedingungen für Leidenschaft aus Ihrer Sicht? Also Atelierräume, Probenräume in den Innenstädten bereitstellen und so weiter. Das sind ja alles uralte Forderungen eigentlich.
Das sind alte Forderungen, das bewegt sich auch was. Das Wichtigste ist, dass wir in den Köpfen anfangen, uns bewusst zu machen, was wir hier eigentlich für Schätze kultureller Vielfalt in unserem Land haben und welche Rahmenbedingungen es dazu braucht. Und da ist der schnöde Mammon natürlich auch an erster Stelle zu denken, denn ich daran denke, dass insgesamt mit den Geistes- und Kulturwissenschaften, aber auch in den kulturvermittelnden Berufen und auch in einigen Künstlerberufen die soziale Situation desaströs ist. Ein Musiklehrer an einer Musikschule, der freiberuflich tätig ist, kann, das ist laut Künstlersozialkasse ausgewiesen, nicht von 11.000 Euro Jahreseinkommen leben. Das geht einfach schlichtweg nicht. Und eine Familie kann man schon mal gar nicht ernähren. Das heißt, wir sind im Moment in einer ganz merkwürdigen Diskrepanz zwischen dem, was sonntags verkündet wird, nämlich wie wichtig Kreativität ist, wie wichtig Kultur und Bildung ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite verschlechtern sich an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen die Rahmenbedingungen. Und diese Diskrepanz zwischen Sonntagsreden und Montagshandeln, die versuchen wir eben mit unserem zivilgesellschaftlichen Engagement im Deutschen Kulturrat oder im Deutschen Musikrat auch ein Stück weit aufzulösen. Und das ist zwar eine mühsame Arbeit, aber es gibt Teilerfolge. Ich bin ganz, ganz froh darüber, dass wir Bewegung in der Diskussion haben. Wir brauchen nur auch in dieser Diskussion mehr Leidenschaft, vor allen Dingen auch mehr Leidenschaft im Dialog mit der Politik. Ich will nur ein Beispiel nennen. Das Thema Freihandelsabkommen bewegt ja viele Gemüter. Und da haben wir auch die große Chance, dass es eben nicht nur ein Spartenthema ist, was in der Kultur verhandelt wird, sondern das Freihandelsabkommen zwischen Europäischer Union und den USA greift ja ganz tief in viele gesellschaftliche Bereiche unseres Lebens ein. Und das ist auch die Chance zu zeigen, worum es uns geht, die Freiräume, die Leidenschaft überhaupt erst möglich machen und die Vorbilder, die wir brauchen, um Impulse für Leidenschaft überhaupt zu wecken. Das rauszuarbeiten und zu sagen, das Freihandelsabkommen ist nicht per se schlecht, aber wir brauchen das, was unsere Werthaltung und was unsere Rahmenbedingungen, auch unser Selbstverständnis einer Kulturförderung betrifft, das ist durchaus ein schützenswertes Gut. Und wenn die USA schaffen, das Thema innere Sicherheit als rauszunehmen aus dem Freihandelsabkommen, sollte uns das für den Kulturbereich auch gelingen.
Jetzt sind drei Stichworte gefallen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Das eine war die Frage nach der Formung. Leidenschaft will geformt sein. Es braucht Vorbilder, auch nicht ganz unwichtig. Und es braucht Freiräume, sagt Christian Hübner zu Recht. Lassen Sie uns vielleicht in dem nächsten Durchgang darüber sprechen, wie man sowas begünstigen kann. Wie kann man kann ja nicht, Herr Engelke, Frau Breinbach oder auch Davide, Leidenschaft verordnen, so wie Thomas Mann um 8 Uhr an den Schreibtisch gehen und sagen, ich schreibe jetzt 100 Seiten Leidenschaft über Zauberberg, über Madame Chauchat oder über irgendwas. Wie macht man das? Kann man das implementieren? Kann man ein Trampolin ins Büro stellen? Wie machen Sie das?
Also erstens habe ich von meinem Mann mal irgendwann einen Zettel auf den Schreibtisch gelegt bekommen und da stand drauf, I only write when I'm inspired, I seek to be inspired every morning at 9 o'clock. Also von daher, ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat da seine eigenen Muster. Bei mir ist es schon so, dass ich glaube, ich habe einen ziemlichen Drang, mich zu äußern, das, was Sie eben gerade gesagt haben, da ist eine Idee, da möchte etwas raus, da ist irgendwie etwas, was auch eine gewisse Grenze erweitert, wo ich irgendwie ein Potenzial habe, das zieht mich. Und in dem Moment, wo ich diesen Zug spüre, ist das eine Quelle, die ich in den meisten Situationen meines Lebens eigentlich zur Verfügung habe. Also ich kann eigentlich überall arbeiten, das ist mir ganz egal. Ich freue mich auf Langstreckenflüge, weil da habe ich dann einfach 12 Stunden Zeit, an einem Stück irgendwie zu schreiben oder zu lesen oder was zu machen. Von daher glaube ich, wenn man mit dieser Leidenschaft wirklich in Kontakt ist, dann ist es etwas, was man auch produzieren kann. Und die Leidenschaft füttert sich ja selbst. Es ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also in dem Moment, ich habe es schon häufig erlebt, dass bei Themen, wo ich am Anfang gar nicht unbedingt dachte, dass mich das besonders kicken würde, dass ich, soweit ich ein bisschen näher rangegangen bin, soweit ich dann irgendwie unter die Oberfläche gegangen bin und gesehen habe, boah, das ist ja eine Fragestellung in diesem ganzen Spektrum, das interessiert mich, dann gehe ich rein und plötzlich entdecke ich die Leidenschaft, die Neugierde für etwas. Selbst für ein Thema, was ich zum Beispiel bin überhaupt kein Zahlenmensch. Und ich habe im Zuge von Better Place und den ganzen Finanzierungen, die wir da auch leisten müssen, habe ich plötzlich gedacht, wow, Zahlen, ich habe einen tollen CFO, ja, der mir Zahlen näher bringt. Und wo ich plötzlich gesehen habe, da ist auch eine Schönheit drin, da ist eine Magie. Und also selbst solche erstmal nicht mehr Felder, wo ich nicht dachte, das wäre was für mich, da kann ich irgendwie etwas drin sehen. So, und die Frage ist natürlich, wie findet man dann, wie skaliert man das? Wie macht man dann in einem Unternehmen, dass man Menschen findet, die ähnlich sind? Ich glaube, da gibt es auch einen natürlichen Auswahlprozess. Denn natürlich, wir machen auch ein Recruitment und wir sehen uns Menschen an. Wir schauen, was haben die für Kompetenzen? Und da ist ganz bestimmt die intrinsische Motivation, für ein Sozialunternehmen zu arbeiten, sozialen Projekten auf der ganzen Welt sich zu ermöglichen, auf einem Portal sich zu zeigen, das ist total wichtig. Und deswegen findet da schon mal etwas statt. Und dann versucht man natürlich, die Arbeitsbedingungen zu schaffen, die dieser Art von Menschen auch entsprechen. Also das heißt, keine strengen Hierarchien. Man versucht irgendwie eine flexible Hierarchien aufzubauen. Man versucht wirklich Menschen dahin zu setzen, wo sie ihre natürliche Leidenschaft und ihre natürlichen Fähigkeiten leben können.
Leidenschaft gleich Inspiration plus Ausdauer?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein totaler Fan von, ich bin super fleißig. Also ich würde sagen, ich bin auch leidenschaftlich, ich habe auch gute Ideen, aber ich glaube, mein Schlüssel zum Erfolg ist einfach eine unheimliche Ausdauer. Und dass ich
klingt
wirklich
so nach Sturm und Drang, so ein weiblicher Werther. Ne? Also wie froh bin ich, dass ich weg bin? Erster Satz, ne? Und dann raus und dann, Herr Engelke, stimmt zu?
Ja, im Wesentlichen ja. Nur ich bin dann vielleicht Muster als Unternehmer. Ich bin ja Kreativunternehmer, muss sein Geld verdienen, bekomme keine staatliche Förderung. Ganz wichtiger Punkt, ja, jede Mark, die verdient wird, muss in irgendeiner Form am Markt verdient werden. Ich versuche schon eine sehr gefährliche und brisante Mischung zu erzeugen von Menschen bei mir im Unternehmen. Damit meine ich, Menschen, die man vor eine weiße Wand stellt und die eine weiße Wand sehen, sind bei mir sicherlich falsch. Sondern diejenigen, die dann, wenn sie dieses weiße Blatt Papier vor sich haben, eigentlich ihre innere Welt erlebbar erzählen können, die aus sich heraustreten, die mit der Offenheit und der Werthaltung unterwegs sind in diesem Leben und dann noch interkulturell drauf sind, die gehören eigentlich zu Triad Berlin. Und ich kann natürlich alles tun, damit diese Enthierarchisierung stattfindet. Das stimmt aber nur zum kleinen Teil, so rum. Ich kann auch alles tun, um möglichst schöne Arbeitsplätze zu gestalten, in einem schönen Haus in Berlin etc. Aber am Ende ist es eine Mischung aus Marathonlauf und Feinmechanik. Weil Kreativität ist nicht einfach so, man duscht sich morgens und hat dann die geniale Idee. Das ist einfach falsch. Sondern da steckt unfassbar viel Wissen drin, ganz viel Bildung, unglaublich viel, sagen wir mal, Handwerk und dann eben Ausdauer, von dem Dieter Gorni von vorhin gesprochen hat. Und alles das, wenn das zusammenkommt und dann die gefährliche Mischung von Menschen, die mit ihren Ideen provozieren, die über Grenzen hinausgehen, die auch nicht davor scheuen, eine EU-Kommission davon zu überzeugen, Gelder zu geben für ein gigantisches Brückenfest, obwohl kein Mensch das Antragsformular je gefunden hat bei der Europäischen Kommission dafür. Wenn das passiert, dann ist sozusagen ein neuer Zustand erreicht. Und da versuche ich auch nachzuhelfen, indem ich selber so eine Art Provokateur und Anarchist in den eigenen Reihen bin. Ich bin sozusagen ein Störer im Sinne von Schumpeter. Ich baue meinen Laden permanent um. Ich provoziere Menschen, dass sie nochmal zwei weitere Ideen kreieren sollen, weil die letzte war die vielleicht schlechteste. Und die nächste, die man noch gar nicht kennt, ist die beste. Und so weiter und so weiter. Das heißt also, es ist schon ein Auswahlprozess, der da stattfinden muss. Ein Assessment Center zur Kreativität und eine Möglichkeit, Menschen neue Dinge auch zu bieten am Arbeitsplatz. Das ist sehr wichtig.
Wir haben jetzt sehr begeistert darüber gesprochen, was dadurch möglich ist. Lassen Sie uns vielleicht mal eine Sekunde problematisieren. Wo kommt Leidenschaft an Ihre Grenzen, habe ich schon mal gesagt, Davide? Wo ist irgendwann Schluss? Wenn du schlecht geschlafen hast oder wenn die Einreise verweigert wird oder wie ist das? Ich meine, das ist, glaube ich, der einzige Einzelkämpfer hier unter uns, wenn ich das richtig sehe. Wie ist das?
Gute Frage. Also die Leidenschaft ist bei mir gleich Musik, Musik gleich Liebe und Liebe gleich Frauen. Also ja, mein Antrieb ist wirklich, ja, sind wirklich die Frauen.
Sie sehen, was hier alles möglich ist. Fliegen, Frauen, also wir haben keine Hemmungen.
Aber damit wahrscheinlich auch gleichzeitig an die Grenze gekommen, oder? Ich meine,
das Ganze hier ist, glaube ich, ein Fluxusprojekt.
Alles hat mit Sex zu tun, egal wie man es sieht. Alles hat was mit dem.
Wie kriegst du abends den Hut voll damit, was übrig bleibt für Speis und Trank? Denn der einzelkämpfende Künstler muss ja irgendwie auch gucken, wo er bleibt. Also Leidenschaft ist schön und gut, aber was hat sie für einen Preis?
Ja, also das ist der Preis, wenn ich meinen Flügel jetzt irgendwo hinstelle, ja, mitten in der Pampa, es ist immer irgendwas, es ist immer so eine Kombination zwischen Architektur und dieser Flügel ist dann ein, 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 der, 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 wird involviert in die umgebende Architektur.
Es ist immer draußen, ne? Auf öffentlichen Plätzen.
Es ist immer, also zu 99% immer auf öffentlichen Plätzen. Und es ist immer ein spannendes Ereignis für mich, weil ich bin immer erwartungsvoll, wie sich die Akustik dann in der Gegend dann verteilt.
Steckt das die Leute an?
Wann die Leute eben an die Polizei anrufen.
Das gibt's auch.
Ja, das gibt's auch, ja. Es ist immer sehr interessant, wie die Leute darauf aufmerksam werden. Und ich sehe Menschen, die einfach vorbeilaufen und dann auf einmal anhalten, innehalten. Und dann merke ich, ich habe den Faden gecuttet. Es ist immer ein neues Erlebnis für mich.
Ein Stück Verrücktheit gehört auch dazu, ne?
Verrücktheit, ja, auf jeden Fall. Aber zurückzukommen zu deiner Frage, Geld. Am Anfang, ich war ja Friseur. Ich war ja 10 Jahre lang Friseur und habe, bevor ich meinen Flügel gepackt habe und nach Berlin gefahren bin, also ich habe es in Berlin direkt ausprobiert. Es ist auch die beste Stadt in Deutschland, wo man Neues ausprobieren kann. Und dann dachte ich mir, wenn es in Berlin nicht klappt, dann klappt es nirgendwo. Und dann habe ich mir einfach aus meiner eigenen produzierte Kompositionen auf CDs gebrannt. 300 Stück habe ich damals gebrannt, war vor 3 Jahren. Und dann dachte ich mir, das reicht für zwei Wochen rumtingeln in Berlin. Die werde ich schon irgendwie verkaufen. Und diese CDs, die waren innerhalb 3 Tagen weg. Pro CD habe ich dann für 10 Euro verkauft.
Also das funktioniert offenbar, wenn man, wir haben ja eben gesagt, ausdauert genug ist und inspiriert genug ist. Trotzdem nochmal die Frage in die Runde. Wo kommt das Ganze an seine Grenzen? Um jetzt, ich will nicht die Spaßbremse spielen, aber so ein bisschen das Himmelblau mal ein bisschen drunter nehmen.
Darf
Hengel,
ich?
Zu, alle.
Also erstmal Geld. Also, ja klar. Also wenn Sie, zweitens aber auch Menschen, die Sie überhaupt gar nicht verstehen. Also wenn Sie da vorne an der Wand stehen und die Tür geht nicht auf, dann passiert auch nichts. Und ich finde drittens sicherlich auch Situationen, die sagen wir mal, zwischen verschiedenen Kulturen sich schwer übersetzen lassen. Also der Transformationsprozess von einer Idee in eine nächste, in China, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist unglaublich. Eine Theorie der 5 Elemente, wo ganze Historikerkommissionen plötzlich angesetzt waren, ich mit 50 Chinesen umringt war, ich habe kein Wort mehr verstanden, warum die sich ein halbes Jahr über 5 Elemente austauschen. Und das war immerhin die Grundlage unserer Architektur. Und am Ende war alles so wie vorher, aber man war zufrieden, weil man hatte sich ein halbes Jahr über 5 Elemente ausgetauscht. Lass mich ganz schnell eine Geschichte erzählen, die eine Grenzüberwindung deutlich macht. Und zwar, wir haben vor 10 Jahren ein Glückshaus gebaut in der Schweiz, im Rahmen der Nationalausstellung der Schweiz. Das Haus hieß Happy End on the Pursuit of Happiness. Und wir sind an den Vorstand der Zürich-Versicherung, also der war sozusagen der Auftraggeber, der eigentliche. Die wollten das aber zerstören, die haben das nicht verstanden, warum man ein solches Projekt macht. Und dann haben wir die Biografien des Vorstandes erforscht. Und der damalige Vorstand, Herr Hüppi, war Pianist in seiner Jugend. Er war also zwischen 18 und 25 in New York und hat auch ähnliche Sachen und Jazz und solche Dinge gemacht. Und der Vater hat ihn dann aber zurückgeholt nach Zürich und hat gesagt, du wirst Jurist. So Musik und so und so Kreativität ist einfach schädlich für die Zukunft. Und damit kann man eh kein Geld verdienen. Und dann haben wir das alles recherchiert, haben sein Leben erzählt, weil Happy End, da ging es um Biografien. Also wie entsteht eigentlich Leben, wie entstehen eigentlich Biografien? Und haben dann in einem Raum nur 7 Zeichnungen aufgehängt. Und ich habe die Geschichte von diesem Vorstandsvorsitzenden erzählt. Ich habe sein Leben erzählt. Und dazu haben wir dann als Abschluss die 2. in C-Moll von Rachmaninow gespielt. Der Mann hat geweint. Wir hatten den Auftrag, und 20 Millionen wurde dann Happy End gebaut.
Cleverer Vogel, ne? Herr Höppner.
Für mich gibt es auch die dunkle Seite der Leidenschaft. Und zwar immer dann, wenn versucht wird, Leidenschaft zu formatieren. Das finde ich das Schöne dann und das Aufregende. Leidenschaft lässt sich nicht formatieren, lässt sich auch in kein Werbekonzept pressen. Wenn zum Beispiel, das gilt für die populäre Musik, das gilt aber auch für die sogenannte klassische Musik, Wenn mir zum Beispiel eine Studentin im letzten Jahr ernsthaft gesagt hat, sie möchte die Brahms-Sonate genauso spielen, wie ich sie spiele, und ich soll ihr doch bitte die Striche und die Fingersätze geben, ich sage, kommt überhaupt nicht in Frage, und sie mir anbietet, sie mir dann abzukaufen, dann ist für mich irgendwo eine Grenze erreicht in diesem Formatisierungswahn. Deshalb finde ich auch, und das sehen wir ja auch an den Besucherzahlen, live ist einfach nach wie vor unschlagbar. Das Konzerterlebnis, egal ob in der populären Musik oder in der klassischen Musik, ist einfach nicht zu schlagen. Also dieser Formatisierungswahn und die Besetzung, die stattfindet, die wir ja auch schon haben, beim Thema Kreativität, das kann man ja schon kaum mehr hören. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema Angst. Ich erlebe immer mehr Entscheidungsträger, egal ob das in der Politik ist, teilweise auch in den Verbänden, in den Vereinen oder auch in der Wirtschaft, dass Menschen sehr angstbesetzt agieren. Und da ist das, was an Leidenschaft eigentlich als da ist und was in jedem Menschen drinsteckt, wird immer mehr beiseite gedrückt. Deshalb, dieses angstbasierte Handeln ist ein Krebsgeschwür in unserer Gesellschaft und verhindert einfach den Blick auf viele Dinge, die getan werden müssen.
Das ist ein weiteres interessantes Stichwort, angstfreie Räume. Wir haben eine Kulturanthropologin bei uns. Herr Engelke hat uns gerade auf eine Spur gesetzt. Würden Sie zustimmen, Frau Breinbach? Leidenschaft ist immer auch kulturell kodiert. Die ist im Rheinland anders als in Westfalen und in der Schweiz anders als in Japan.
Ich weiß nicht, also Ethnologen sind ja dafür bekannt, dass sie häufig auf die Unterschiede sehr viel Wert legen. Ich finde eigentlich es genauso spannend, auf die Gemeinsamkeiten einen Blick zu werfen. Und ich glaube, das, was ich vorhin angedeutet habe, dass Menschen unterschiedlich, dass jeder irgendwie seine Passion irgendwo in sich trägt und dass jeder eine bestimmte, ja, ich weiß es gar nicht, das ist eine bestimmte
Klingt Energie. Klingt jetzt nach Joseph Beuys fast, ne?
Ja, eine Energiezufuhr irgendwo hat, die es einfach gilt und die ist sehr häufig verschüttet durch unser Schulsystem, durch Eltern, die damit nicht umgehen können und so. Aber ich glaube schon, dass eigentlich die Leidenschaft eine Universalie ist und dass natürlich die Ausprägungsformen dann wiederum kulturell abhängig sind. Aber ich würde ganz gerne auch nochmal auf diese Grenzen zurückkommen. Also für mich, was ich sehe, ist, dass ich glaube, Leidenschaft hat eine Gefahr, wirklich auszubrennen, ja, in dem Moment, wenn sie eben nicht durch irgendwelche Strukturen und nicht gehalten werden kann. Ich habe das an mir selbst erlebt, dass ich manchmal einfach nonstop meine Ideen, wenn ich irgendwie ein Projekt habe und meine Freunde tun mir dann wirklich zum Teil leid, weil ich denke, Gott, die müssen sich das jetzt nochmal wieder anhören, was ich gerade meine, was irgendwie wichtig ist. Also da sehe ich schon auch eine Gefahr drin, dass man einfach verbrennt und wenn man das nicht mehr im Gleichgewicht hat mit anderen, eher gechillteren Phasen seines Lebens oder seines Tages.
Man muss dem eine Form geben, man muss ausdauernd sein, haben wir mehrfach gehört, man muss auch nachhaltig sein, nach außen und nach innen. Mich interessiert mal, wie kommunizieren Sie sowas eigentlich im Unternehmen? Haben die irgendwann mal gesagt, Ihre Mitarbeiter, Herr Reckhaus, jetzt ist er ganz verrückt geworden? Oder haben die gesagt, das ist eine geniale Idee, wir sind jetzt kein Biozidhersteller, wir sind jetzt ein Kunstunternehmen?
Ja, so einfach ist das eben nicht mit der Vermittlung. Obwohl meine Mitarbeiter meistens schon 20, 30 Jahre bei uns sind und ich sie sehr gut kenne. Und ich versucht habe, sie in mehreren Gesprächen in diese Idee einzuweihen, jetzt nicht nur Fliegen und Insekten zu töten, sondern diese auch zu retten. Und das ist nun wirklich nachhaltig und das ist absolut zeitgemäß, ist es mir nicht gelungen. Also von meinen 50 Mitarbeitern sind 2 total begeistert und mittlerweile auch absolut leidenschaftlich für unser Projekt. Ich sag mal, ich hoffe nicht, dass sie das dann später mal sehen oder hören, was ich jetzt sage. 2025 sind unschlüssig. Und da ist es auch ein schöner Punkt mit der Leidenschaft. Die sind deswegen unschlüssig, weil wir noch keinen Auftrag bekommen haben. Die warten ab. Die sagen, was der Chef jetzt macht, seine ganze Zeit verbringt er bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen und sonst wo. Und das ganze Geld, die wollen natürlich einen Return sehen. Und wenn der Return kommt, dann glauben sie an die Idee. Also da brauche ich noch ein bisschen, bis die zu überzeugen. Und 20, die halten mich wirklich für verrückt. Die arbeiten immer noch bei uns. Die sind auch so gut erzogen, dass sie es mir nicht sagen. Aber ich kenne sie ja gut. Die halten mich wirklich für verrückt.
Wie kommuniziert man Leidenschaft, Herr Engelke?
Fliegen?
Nee, nicht die Fliegen, Leidenschaft insgesamt. Wir waren gerade bei dem Thema, dass das manchmal schwierig ist, das über die Rampe zu bringen. Also ich gucke so in die Runde.
Ja, indem man genauso die Geschichten erfindet. Das ist natürlich eine super PR-Story. Also weil sie machen ja dann, sie töten keine Fliegen mehr, sondern sie haben jetzt eine Fliege in St. Gallen ausgestellt. Die einzige der Welt, die mit einem Flugzeug geflogen ist. Ja, die dazu noch dann einen Aufenthalt irgendwo in einem 5-Sterne-Luxushotel
hatte. Also das ist wahr, wir sind die ganze Zeit an der Grenze zum Kabarett. Entschuldigung, Herr Reckhaus,
es ist einfach so, es ist eine Narration, die da erfunden wurde, die dann in einen Kunstaura sozusagen abhebt und plötzlich ist das Produkt, nämlich Pestizide herzustellen, veredelt. Und damit haben Sie eine Story, da kommen Sie in alle Medien rein, das wissen Sie auch. Das ist eine PR-Story für Ihr Produkt, wunderbar. Und das ist ein Stück der Übersetzung. Wie man dazu steht, ist mal eine andere Frage. Aber ja, es funktioniert.
Aber eine Sekunde, Frau Reitenbach, dann Herr Engelke. Herr Reckhaus, Entschuldigung.
Also ich glaube, die ursprüngliche Frage nach der Vermittlung ist die, dass man das einfach nur eigentlich nur selbst leben kann. Ja, und dass man da einfach nur Vorbild sein kann, ohne, man will es ja eigentlich gar nicht selbst, man macht es einfach, es ist einfach der Zustand, in dem man ist. Ich glaube, dass das schon auch inspirierend ist und das ist ja auch sehr interessant. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir unterschiedliche Ideen mal zirkulieren und in die Luft werfen und dann sehen wir, bei bestimmten Ideen kommen andere Leute dazu, da docken andere an. Das ist offensichtlich dann die richtige Zeit, die richtige Idee und irgendwie die richtigen Menschen, mit denen man zusammen ist. Und ich glaube schon, dass wir uns so durch unser Leben auch durchnavigieren, dass man verschiedene Ideen hat, die artikuliert und dann sich auch entlang bewegt, da wo man merkt, oh, da kommen mehr Menschen, da entsteht mehr Energie so quasi. Und dass das eine ganz natürliche Entwicklung dann ist und auch ein Filtermechanismus für Ideen, die vielleicht gut sind, die aber deren Zeit noch nicht gekommen ist, die vielleicht eher Bleeding Edge als Leading Edge sind. Und ich glaube, da gibt es so ganz organische Mechanismen eigentlich.
Ich glaube, erst Herr Reckhaus, dann...
Ja, vielleicht noch mal kurz zur Vermittlung und auch noch mal zu Erika. Also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist Fliegen retten in Deppendorf als Kunstprojekt, das mit Erika symbolisiert ist.
Das ist war ein Tag im September 2012 und dann war vorbei.
Genau, dann war vorbei. Das hat sich schon noch hingezogen. Wir haben dann noch ein paar andere Happenings mit Erika gemacht. Aber schlussendlich wurde das Ende 2012 abgeschlossen, diese Kunstaktion. Das andere ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was wir daraus entwickelt haben. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil wir dieses Geschäftsmodell niemals ohne die Kunst realisiert hätten. Also die Kunst hat mich darauf gebracht, dass meine Produkte schlecht sind, dass ich mal darüber nachdenken sollte. Diesen Impuls habe ich ausschließlich von außen bekommen. Und jetzt zur Vermittlung mit meinem nachhaltigen Geschäftsmodell. In dem Moment, wo ich über Kunst rede, gehen dann gleich die Klappen runter. Weil ich muss ja mit dem deutschen Handel sprechen, die sprechen jetzt nicht mehr. Ich wollte eigentlich mit anderen Biozidherstellern sprechen darüber, die wollen mich nicht mehr sehen, aber der Handel, der sieht mich schon noch. Und in dem Moment, wo ich über Kunst rede und auch über den Dialog Kunst-Wirtschaft, geht es gar nicht mehr, weil sie dann sagen, ja, das ist ja verrückt, das ist ja doch dann irgendwie nur so, weiß ich nicht, was Irrationales. Deswegen, da geht es bei der Vermittlung wirklich um harte Fakten, worum geht's, was heißt Nachhaltigkeit, wie viel Wert haben Fliegen, Mücken, Motten, Ameisen und so weiter.
Aber der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister redet mit Ihnen, ne?
Ich hoffe, dass er auch morgen mit uns redet. Da wird ja ein Buch veröffentlicht im Wirtschaftsministerium in Düsseldorf über die innovativsten Unternehmen Nordrhein-Westfalens. Und Erika ist auch Teil dieser Geschichte. Da sind wir ganz stolz.
Immerhin. Mich würde interessieren, der amerikanische Mathematiker Norbert Wiener, 40er Jahre, Vater der Kybernetik, hat mal ein hübsches kleines Buch gemacht, ist nicht ins Deutsche übersetzt, das heißt Innovation. The care of finding and feeding ideas, genau. Und der Mann ist unverdächtig, Blümchenfachvertreter gewesen zu sein. Und er sagt was Interessantes. Er sagt, für Innovation sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist technisches Equipment. Wenn du keine Vakuumröhre hast oder keinen Elektronenschalloszillographen, kannst du keine braunsche Röhre machen und kein Fernsehen. Technik. Aber, und das sagt einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, genauso wichtig ist das intellektuelle Klima eines Betriebs, einer Firma, einer Schule, einer Universität, fakultätenübergreifend. Würden Sie zustimmen, der weiche Faktor ist heute ein harter Faktor?
Also ganz, ganz, ganz wichtig. Also Wissen, Einstein hat gesagt, Wissen ist begrenzt und Imagination ist sozusagen endlos. Steckt da genauso drin. Im Grunde sind wir längst angekommen und die hier sind, die muss man ja nicht mehr katholisch machen. Aber es gibt da draußen eine ganze Menge Menschen, die denken nach wie vor, es ist extrem linear. Und dieses Nonlineare, dieses sozusagen da anzusetzen, wo Dinge vielleicht gar nicht augenscheinlich zusammenpassen, da entsteht der dritte Ort, da entsteht Neues, da entsteht neues Denken, da entsteht neue Companies, neue Businessmodelle, da entsteht eine Zukunft. Und wenn man sich diesen Satz von Wiener, also auch von Einstein zugrunde legt, das heißt, ja, wir sind längst angekommen, wo ein Goethe als Generalist vielleicht noch glaubte, die Welt zu überblicken, kein Mensch mehr in der Lage ist, diese Welt zu überblicken. Also beginnen wir, neue Organisationsformen zu entwickeln, wie wir uns anders vernetzen. Die Digitalität ist schon angesprochen worden, aber das jetzt zu übertragen auf eine Organisationsform wie ein kreatives Unternehmen, das ist nicht ganz einfach. Das ist echt nicht einfach, weil immer noch viele einfacher arbeiten können, wenn man ihnen sagt, du gehst jetzt von A nach B. Wenn ich denen aber sage, du gehst jetzt von A über D nach F, um G zu erreichen, und du suchst ja dann noch eigene Inseln, wie du da hinkommst, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und das bedeutet, wir brauchen andere Ausbildungswege, die müssen viel interdisziplinärer werden. Die Universitäten müssen sich da öffnen, denn der Begriff ist zwar da, aber die Praxis sieht ganz anders aus in den Universitäten. Ich sehe das selber in Potsdam. Auf der anderen Seite müssen mehr Menschen gefunden werden, die mit dieser Leidenschaft, über die wir hier sprechen, auch genau diese Position und diese Werte und Haltung da draußen vertreten. Und das Dritte ist, was ich glaube, was unterentwickelt ist in Deutschland, das ist in Amerika und England schon anders, die Industrie, die eigentlichen Innovationstreiber von Technik, von Infrastruktur, von unseren Städten, unseren Lebensrealitäten, die müssen reingeholt werden in diesen Dialog. Weil es ist kein Dialog, der lapolar ist, sondern es ist ein gesellschaftlicher Dialog, der weiter reicht als Fliegen fangen oder Fliegen töten, sondern der geht in den gesamten Kontext unseres Lebens rein. Und da sind wir, glaube ich, jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts on the edge. Da passiert was. Und wer in China gearbeitet hat, in Asien gearbeitet hat, da gibt es eine gigantische Überholspur, eine riesengroße, breite Überholspur, die nicht nur Infrastruktur heißt, sondern die auch heißt, synergetisches Denken, interkulturelles Denken in ein Land mit reinzunehmen und eine neue Generation zu faszinieren. Die sind schneller, die haben gleich ein iPhone. Und ich habe es erst seit 6 Jahren, glaube ich, oder so. Ja.
Frau Beidenbach?
Ja, ich musste auch gerade dran denken. Also ich habe gerade einen, was Sie sagten, dass England und Amerika, man schaut da natürlich auch an unserer Stelle, wenn ich mir anschaue, okay, was läuft so im Bereich Online-Plattformen, also Sie alle kennen Kickstarter, die ganzen Petitionsplattformen, viele von diesen digital-sozialen Innovationen, mit denen ich mich beschäftige, kommen aus dem angelsächsischen Raum. Aber ich fand es auch super spannend, ich habe gerade mit meinem Team auch eine Weltreise gemacht. Wir waren in 13 verschiedenen Ländern, jeder einen Monat lang, im Februar und März, und wir haben uns angeschaut weltweit, was geschieht denn in diesem Sektor? Digitalisierung der Zivilgesellschaft, wie sieht das eigentlich aus? Und da ich war in China einen Monat, sehr spannende Erfahrungen gemacht, und wir haben auch gesehen, dass wir in Deutschland wirklich auf etwas ausruhen, auf jeden Fall in meinem Bereich, jetzt digitale Medien für sozialen Wandel zu nutzen, wo wir denken, wir sind immer eigentlich schon ziemlich weit, aber wenn man das vergleicht, selbst mit einem Land wie Costa Rica, Ruanda, ja, wo der Minister regelmäßige irgendwie Chats hat online mit unterschiedlichen Stakeholdern, also die Nutzung von digitalen Medien für Fortschritt ist in vielen Ländern, wo wir denken würden, die sind viel unterentwickelter als wir, weiterentwickelt. Ja, und dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und da genau auch diese, ich habe das in meinem Team auch, da wird auch diskutiert, wollen wir denn mit dieser bösen Wirtschaft zusammenarbeiten? Ja, und wenn ich mir anschaue, in den USA sind in den letzten 1,5 Jahren 460 Millionen US-Dollar investiert worden, alleine in Digitalisierung von Zivilgesellschaft. Das sind dann Nachbarschaftsplattformen, Petitionsplattformen, Open-Data-Portale und Initiativen und so etwas. In Deutschland findet diese Investition einfach überhaupt nicht statt. Und das ist etwas, und die findet auch nicht statt, weil natürlich, das ist dann auch ein Google, der investiert. Das ist dann Omidyar Network von dem eBay-Gründer Pierre Omidyar. Das sind Verflechtungen mit der Wirtschaft, die aber dennoch, und die Zivilgesellschaft, glaube ich, ist stark genug eigentlich, sich ihre eigenen Terms zu überlegen. Das sind unsere Regeln. Wir leben ja in einer super spannenden Zeit gerade in diesem Moment, wo wir sehen, wo wir neue Regeln für Digitalisierung entwickeln und wo auch, glaube ich, die Zivilgesellschaft ein ganz starkes Wort finden muss und eine starke Identität, um sich gegenüber dem öffentlichen und dem privaten Sektor auch zu definieren.
Herr Hübner, hat sie recht?
Absolut. Ich finde, wir sind ja im Zeitalter der Digitalisierung, das ist eine unglaubliche Chance. Und wir reden zu viel noch über die Risiken, über die wir auch reden müssen, aber zu wenig über die Chancen. Ich finde nur bei allem sehr wichtig, das, was Sie vorhin ansprachen, dieses kulturelle, intellektuelle Klima, in dem wir leben. Das ist der Humus, wo letztendlich auch Neues entstehen kann. Und das sehe ich bei uns schon unterentwickelt. Also ich beobachte an vielen Stellen eine Art Monokulturalisierung auch im öffentlichen Leben und im öffentlichen Diskurs. Das heißt, die Vielfalt, den Weg, den Sie vorhin beschrieben haben, wie komme ich von A nach B, wird immer mehr Mainstream, anstatt das Risiko einzugehen. Und das hat wieder mit dem Thema Angst zu tun. Ich probiere mal diesen oder ich probiere mal jenen Weg aus. Und insofern ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diesen Reichtum, den wir an kultureller Vielfalt haben, der auf der UNESCO-Konvention kulturelle Vielfalt eben wirklich auch alles umfasst, Und die Chancen, die im transkulturellen Dialog liegen, hier ist ja öfter das Wort davon gefallen, nicht nur im Inter, sondern tatsächlich auch im transkulturellen, also zu begreifen, das andere ist gar nicht das andere, sondern es ist auch, hat auch was mit mir zu tun, so wird das eigene als auch das Trennende wertzuschätzen, das sind Chancen, die sind Querschnittsaufgaben für viele Politikbereiche und da sehe ich eben doch eine ziemlich starke Formatierung beziehungsweise auch Fragmentierung in der gesellschaftlichen Diskussion. Also wenn Sie vorhin Goethe angesprochen haben, der noch glaubte, die Welt als Ganzes sehen zu können, das sind aber Prozesse, die wir zulasten von Einzelwissensvermittlungen tatsächlich wieder stärker befördern müssen. Die Vernetzung, warum gehört das und jenes zusammen? Und da ist Leidenschaft ein ganz wichtiger Motor. Ich möchte aber trotzdem, obwohl wir alle so leidenschaftlich für Leidenschaft plädieren, auch für die Leidenschaft, also davor warnen, dass wir in ein Klischee reinkommen. Also ich jedenfalls merke es bei
mir. Kant hätte gesagt, Leidenschaften sind unvernünftig, ja? Also ja. Es gibt immer auch die andere Seite.
Ja, genau. Und ich finde auch, Leidenschaft muss nicht immer nur laut sein und furios und dann ist man ausgebrannt. Also ich kenne das, wenn ich eine Brahms-Sinfonie dirigiert habe, dann bin ich hinterher zwar ein paar Kilo leichter, aber ich bin erfüllt. Bin fertig irgendwie, aber bin auch erfüllt. Und das ist für mich keine Lehre, sondern für mich gibt es auch die Leidenschaft der Stille.
Ich wollte euch nur ergänzen, dass ich das toll finde, dass dieses Forum Avignon oder Avignon Forum genau dieses Transkulturelle und Transnationale ja aufgreift. Und das kann man gar nicht oft genug machen. Man kann gar nicht oft genug über Europa mit Europäern international sprechen, denn viele Menschen da draußen, und das ist eine Eliteveranstaltung hier, keine Frage, die haben den Geist und Spirit noch nicht, würde ich jetzt mal vorsichtig und diplomatisch sagen. Und andere legen ihn gerade wieder ab. Und das ist auch eine gefährliche Situation, dass wir uns sehr oft sicher glauben in unseren Argumentationen, in unseren Haltungen und Werten, aber mit den anderen gar keinen Kontakt haben. Und ich habe vor 4, 6 Wochen eine Konferenz mit Schriftstellern aus Europa in Berlin mit besucht und da ist eine sehr junge Schriftstellerin aus Bulgarien aufgestanden und hat gesagt, wisst ihr, Freiheit könnt ihr nur dann erleben, wenn ihr unfrei seid. Weil nur dann kann man in der Differenz erkennen, was eigentlich Freiheit ist. Und wir, die es so völlig selbstverständlich nehmen, wir wissen das vielleicht gar nicht mehr. Und da gibt es die Leidenschaft, für diese Freiheit zu kämpfen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben die längst verloren. Wir haben auch die Leidenschaft verloren, einfach Neues zu wagen, diese Ängste, die Naivität, einfach die wir natürlich brauchen, wenn man Neues macht. Man muss auch naiv sein dürfen, wenn man Neues wagt. Man weiß es ja nicht, wo man da reingeht, welche Landkarte, welcher Mindmap sozusagen gerade berührt wird. Das muss man alles zulassen. Und deshalb glaube ich, ist der Austausch zwischen verschiedenen europäischen Kulturen, Denktraditionen extrem wichtig.
Leidenschaft ist der dritte noch unbekannte Ort, haben Sie so sinngemäß, glaube ich, eben gesagt. Die Vielfalt der Leidenschaft beim Forum d'Avignon Ruhr mit Lutz Engelke war das, mit Hans-Dieter Reckhaus von Reckhaus Biozide, mit Christian Höppner vom Deutschen Kulturrat, mit Davide Martello und mit Dr. Johanna Breidenbach, Gründerin einer digitalen Spendenplattform auf dem Forum d'Avignon Ruhr in Essen. Und durch dieses Sendung das Gespräch führte Michael Köhler. Vielen Dank.